Freunde, Freunde, ich war einkaufen und ich bin so aufgeregt. Oh, Mensch, ich habe endlich die Gender Blender Version gefunden. Oh, Mensch, und echt so eine coole Übersetzung. Ich muss euch unbedingt was vorlesen und es wird euch so entspannen. Also, ich lese euch mal vor aus der Gender Blender Übersetzung 2018. Das ist so genial. Also, es hat mich echt total angesprochen. Es ist viel Druck einfach immer so auf dem Christ lastet, ja. Aber, pass auf. Also, ich lese vor aus Blender 11, Vers 14. Jesus sagt da, fängt an, wahrscheinlich, es ist nicht ganz sicher, sagt Jesus zu ihm. Ich bin eventuell ein Weg, der für euch passen könnte. Also eine Wahrheit von vielen, die es in unserer pluralen Gesellschaft gibt. Aber ihr müsst schauen, ob es euch gut tut. Und ich hatte ein schönes Leben, sagt Jesus. Ach, und außerdem, egal, es gibt so viel interessante Wege zum Vater oder Mutter oder zum Etwas. Hauptsache, ihr glaubt an irgendwas, das euch glücklich macht. Mensch, und jetzt spürt mal nach, was das mit euch macht, ja? Ich sehe nur happy Gesichter jetzt. Das ist total cool. Das ist so entspannend, weil das passt total in unsere moderne Zeit. Leute, 2018, ja? Und dieser Jesus, der tritt echt niemandem auf die Füße so. Voll total gut. Und dann habe ich, als ich das gelesen habe, und deswegen musste ich das auch kaufen, ich dachte, wow, Mensch, keine Religionskriege mehr, oder? Kein Zoff mehr, ich bin der Weg, ich bin der Weg, nein! Der Weg führt ins Nichts. Er soll doch ins Nichts führen, oder? Der eine sagt so, der andere so, und ein jeder geht auf den Weg, der ihm passt. Und dann habe ich gedacht, also eine Idee kommt ja bei mir immer nach der nächsten. Und ich dachte, Mensch, ich werde so einen Universal-Gebetskreis ins Leben rufen bei uns auf der Arbeitsstelle. Das wird total die Atmosphäre entspannen. Das wird geil. Ich werde die Müller von der Buchhaltung fragen, ob sie kommt. Die ist in so einem buddhistischen Club unterwegs. Und dann ist mir noch Ali eingefallen. Da habe ich gedacht, Mensch, ich nehme so einen Gebetsteppich mit und dann sage ich herzlich willkommen, Gott liebt dich. Und dann freut er sich, weil er merkt, Christen sind total tolerante Leute. Und der Meier und die Fritz, die hocken in einem Büro zusammen und die sind total auf dem Esoterik-Trip. Und da haben die neulich voll beim Mittagstisch so erzählt, sie hätten die Engel eingeladen in ihr Büro und die Wichtel, die würden jetzt im Blumentopf sitzen. Und es wird eine total tolle Atmosphäre machen, wenn ich die auch noch einrufe und einen lade. Und es gibt gerade so Engelsrufer, so Schmuck, ganz toll. Und gebt denen das als Willkommensgeschenk. Ich meine, Engel finde ich ja auch in der Bibel und in der Gender Blender Übersetzung sind die bestimmt auch drin. Das ist also gar kein Problem. Ich glaube, das mache ich. Und außerdem werde ich jetzt mal Rainer Bescheid geben, weil Rainer, du hast ja wohl offensichtlich was nicht kapiert und Mike und du, Bibi, auch nicht, oder? Mensch, Rainer, wenn du das doch mal richtig lesen würdest, wir hätten überhaupt gar nie Zoff mit irgendjemand, kein Stress, ja? Guck mal, Rainer, jetzt, komm, wir sind im Jahr 2018, Gott liebt alle Menschen. Rainer, du musst mir jetzt mal zuhören. Gott liebt alle Menschen, oder? Also, da sind wir uns doch einig. Und das ist ja so, er liebt ja den Ali und die Müller und die Meier und das ist doch wurscht. Und es ist ja auch so, alle Religionen und alle Weltanschauungen, Mensch, die weisen den Menschen Wege, auf denen sie gehen können. Und das kann dann jeder so praktizieren, wie er es eben für sich gut findet, so wie Jesus das da gesagt hat in meiner Übersetzung, in meiner neuen. Und dann haben wir einfach keinen Stress mehr und wir können einfach diesen Universalgebetskreis dann miteinander leben. Und Rainer, Mike, das fördert die Einheit, Leute. Wacht doch auf endlich. So.
Ich hoffe, ihr könnt mit mir wieder auf den jetzt wird's aber ernst Knopf drücken. Ich möchte beten am Anfang. Very important. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und danke, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, unsere geistlichen Herzen, unsere geistlichen Ohren und Augen öffnest. Und ich danke dir, Jesus, dass du in deinem Wort uns vielfältig gezeigt hast, warum du das so sagen darfst, wie du es gesagt hast. Nämlich, dass du der Weg bist. Amen. Jetzt habe ich es schon verraten. Na gut. Ja, es ist schon ein bisschen lustig, wenn man so überspitzt. Aber eigentlich ist es auch überhaupt nicht lustig. Ne? So. Man stößt doch tagtäglich so an seine Grenzen in Gesprächen mit Leuten, die eben anders glauben als ich. Ich frage immer, wenn jemand sagt, oh, ich frage immer, ist der Glinus? Wisst ihr, was Glinus heißt? Das ist die Abkürzung für gläubig in unserem Sinne, damit ist immer gleich klar, wo der steht. Ist der Glinus also, dann kann er zum Gebetskreis kommen. Well, aber mal ganz im Ernst, wäre es nicht um so viel leichter in unserem Alltag, egal in, ob wir es auf der Arbeit in Gespräche kommen oder beim Einkaufen oder wie auch immer, wenn dieser Jesus da nicht wäre, wenn wir einfach sagen könnten, hey, ich glaube an Gott. Das ist doch relativ easy, oder? Da können alle was damit anfangen inzwischen. Das ist so universell, dieser Ausdruck, ich glaube an Gott. Da wird keiner wahrscheinlich so mal sagen, spinnst du vielleicht ein paar, aber ich glaube an Gott ist erstmal, steht erstmal im Raum und stört niemanden. Wie wäre mein Alltag, mein Geschäftsleben, vielleicht sogar meine Ehe, meine Beziehungen, Freundschaften mit nicht Jesus-Folgern, wenn der da nicht immer so stehen würde, der Jesus, so, wäre es nicht doch ein bisschen relaxter? Der Rainer hat vorhin ein paar Mal gebetet, Jesus, du machst keinen Druck. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich glaube an Gott, ist super. Gott liebt die Menschen, da habt ihr mir alle zugestimmt, ist auch überhaupt kein Problem, oder? Gott liebt alle Menschen. Es klingt wirklich inzwischen universell genug. Es stößt niemanden vor den Kopf. Und ist das nicht auch in Gottes Sinne, dass wir Frieden halten? Müssen wir denn da mal gleich mit der Tür ins Haus fallen und gleich hier so Statements abgeben? Ich will euch natürlich nicht länger im Unklaren lassen, was wirklich in der Bibel steht. Also das ist hier die Neues Leben, Bibel in großer Schrift für alte Leute. Eine autorisierte Übersetzung oder Übertragung. Und dann lese ich euch tatsächlich, was hier steht, was ich glaube, was stimmt. Im Johannes 14, 6 bis 7, da steht, der Kontext. Jesus verabschiedet sich sozusagen von seinen Jüngern. Er bereitet sie netterweise darauf vor, dass er bald verschwinden wird. Er wird sterben, er wird vorher noch furchtbar leiden. Aber damit sie es nicht ganz so gruselt, erklärt er ihnen, was passieren wird. Ich finde, das ist echt okay von ihm so. Er muss dann aber feststellen, dass der eine oder andere irgendwie gar nichts kapiert hat. Und der Skeptiker Thomas, der fragt mal so direkt, hä? Was ist denn für ein Weg? Hä? Wohin? Keine Ahnung. Und dann sagt er im Johannes 14, 6 bis 7, diesmal einfach straight, ohne Bilder, könnte man meinen. Nachdem Thomas sagt, ey, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst, wie können wir denn deinen Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Dann geht es weiter, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist, doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Darf er das? Darf er das?
Darf er das? Ist schon ein bisschen steil, ne? Sofort ändert sich die Atmosphäre. Dort sicher auch. Denn Jesus nimmt sich da was raus, was die damals gleich kapiert haben, was vielleicht für uns gar nicht so offensichtlich ist. Ein Weg, wäre okay, also nicht Einwegflasche, sondern Einweg. Aber der Weg, das klingt ja schon auch ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Da könnte auch der Rainer nächsten Sonntag überlegt sich so über die Woche, was hat die Silke so gepredigt? Ich bin der Weg, klingt ganz gut, stellt sich vorne hin und sagt, Leute, ich bin der Rainer und ich bin der Weg. Und alles lacht. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, Rainer, tut mir leid. Jesus war kein ausgebildeter Rabbi. Also so ein Rabbi, der quasi ausgebildet wurde, einem anderen Rabbi hinterherlief und dann so sozusagen Autorität und dann Abschluss und Zertifikat bekommen hat. Jesus ist jetzt Rabbi und autorisiert zu lehren. Finden wir nicht in der Bibel. Bis jetzt passt es noch, Rainer, ne? Früher war es so, wenn ein König gekrönt wurde, dann wurde ihm die Krone aufs Haupt gesetzt. Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre autorisiert, warum auch immer, und dann setze ich dem Rainer die Krone aufs Haupt und dann ist der Rainer jetzt König und dann darf der König regieren und hat Macht und tut und aber nur, weil ich ihm die Autorität verpasst habe. Schön wäre es, ne? Aber ich bin selber jemand, der autorisiert ist, also mein Krönchen wurde mir von meinem Pastor verabreicht und deswegen darf ich jetzt hier stehen und was erzählen. Aber ja, ihr versteht, um was es geht. Es geht darum, mit welcher Autorität hat Jesus diesen Satz rausgehauen? Lass uns mal angucken, was in der Bibel steht, wie er diese Autorität, oder ja, warum traut er sich sowas? Und zwar gibt es jede Menge Hinweise im Alten Testament durch Propheten, die Großen und die Kleinen, Jesaja und bis zu Malachi und so alle, haben irgendwo immer was drin, das auf Jesus hinweist. Also im ersten Teil der Bibel wurde schon quasi, wie soll ich sagen, so eine Lanze gebrochen für das, was Jesus mal sein sollte. Dann diese Geburt, die er hatte. Also das war ja ein bisschen komisch, ne? Als ich das so geschrieben habe, dachte ich, oh, hoffentlich sind nicht so viele VIPs da, gezeugt durch den Heiligen Geist. Ja, 2018, das steht sicher nicht in meiner Genderblender-Übersetzung, aber in der Bibel steht das so. Und ich akzeptiere sie als Wort, das Gott den Menschen gegeben hat. Und deswegen stelle ich mich jetzt hin und sage, Jesus wurde gezeugt durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Bäm. Dann gibt es eine Geschichte, da ist Jesus als 12-Jähriger im Tempel verhockt. Also seine Eltern sind schon abgereist und nach 3 Tagen fällt ihnen auf, à la Kevin allein zu Hause, der Kleine ist dabei. Mann, er wieder zurücklatschen. Ja, ich als Eltern, ich hätte so einen Hals, ne? So, ich glaube die auch. Sie suchen ihn und dann fällt ihnen natürlich wahrscheinlich ein Stein vom Herzen und sie finden ihn im Tempel bei lauter Erwachsenen, Gelehrten, Rabbis, die dem Jesus zuhören, dem kleinen 12-Jährigen, und den Mund nicht mehr zukriegen und sagen, oh, woher weiß der das alles? Wow, und haben da schon gemerkt, dass bei diesem Kind was ganz Besonderes ist. Der hat was ganz Besonderes mitbekommen. Dann geht es gerade so weiter. Jesus wird getauft, lässt sich von Johannes, dem Täufer, taufen und Gott spricht ihm mit Stimme, oh VIPs, es tut mir so leid, aber so ist es, so steht es in der Bibel. Gott spricht mit Stimme und sagt, dies ist mein lieber Sohn. So wie ich jetzt sagen würde, dies ist mein lieber Rainer, höret auf ihn, er wird zu euch predigen und er macht es gut. So ähnlich, nur viel, mit viel, viel größerer Autorität, mit der größten Autorität, die es überhaupt geben kann. Gott selber sagt, ich verleihe dir hiermit und jetzt, ich gebe dir und spreche dir diese Sohnschaft zu. Und dann haben wir noch einen Hinweis, diese Ich-Bin-Worte, die finden wir schon im Alten Testament. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin, so stellt er sich den Menschen vor, als der Gott, der für sie da ist. Ich bin der Ich Bin. Er hätte ja sagen können, ich bin Hans, dein Gott, aber nein, er macht es uns kompliziert. Ich bin der Ich Bin. Aber Genau diese Ich-Bin-Worte sind's, wo die Leute anfangen zu kapieren, was hier abgeht. Und diese Ich-Bin-Worte, das sind die kritischen Momente, wenn Jesus sagt, wer er ist. Denn die Leute haben sehr wohl kapiert, als er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens und so, diese ganzen Sachen. Ich bin der Weg. Dann hat er sich quasi mit Gott gleichgestellt. Und wenn jetzt der Rainer das mal hat, gell? Da müsst ihr ja bloß lachen, oder? Habt ihr ja gerade gemacht. Der Rainer steht da und sagt, ich bin der Weg und alles lacht. Ja. Und Jesus hat es auch gesagt, ich bin's. Bloß haben die Leute dann nicht gelacht, sondern haben dann angefangen zu überlegen, wie sie den Mund tot machen können, weil so geht's nicht. Es gibt auch andere, die sagen, ohne Witz, ist ein bisschen unscharf, ich habe keine bessere Geschichte gekriegt hier, aber wusste ich nicht. Schreibt ihr ein Buch, ich bin der Weg. Bhagwan Rajni Schnickschnack. Der lebt heute nicht mehr. Ja und jetzt, was machen wir jetzt? Wer hat jetzt recht, Jesus oder Bhagwan? Also ich muss ehrlich sagen, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir überprüfen, wenn jemand was von sich gibt, woher hat er diese Autorität, das zu tun oder zu sagen? Wer sagt ihm, dass er das so sagen darf? Wer sagt dem Bhagwan, der ist tot übrigens und nicht auferstanden, soweit ich weiß? Überprüfen, wenn es steile Aussagen gibt, woher sind sie autorisiert? Und Jesus hat sich noch mehr autorisiert und sagt es auch irgendwann mal zu seinen Jüngern. Er sagt, Mensch, wenn ihr nicht wegen meiner Worte mir glaubt, dann doch wenigstens um meiner Taten, die ich schon getan habe. Das spricht doch für mich, oder nicht? Rainer, mal ein Wunder. Dann könnte man vielleicht drüber reden, ob du der Weg bist. Ja, also es gibt ganz viele Punkte, die Jesus in der Bibel, wie soll ich sagen, diese ganzen Zeichen, die autorisieren ihn, dass er das sagen darf, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also nochmal weg vom Bhagwan hin zu Jesus. Größere Autorität als von Gott selbst fällt mir persönlich niemand ein. Und was auch passiert ist, dass Jesus sich jetzt hier komplett positioniert. Also so endgültig. So ohne jeden Zweifel. Ich bin der Weg. Ich glaube, das muss für viele wie so eine Ohrfeige gewesen sein. So wie es heute vielleicht auch noch ist. Er kommt quasi aus seiner Deckung raus. Hatte vielleicht noch eine mit seinen Bildern und so. Wenn er dann gesprochen hat zu den Jüngern, da könnte man sagen, ja, kann man ja viel reininterpretieren. Aber da ist jetzt Schluss mit lustig. Er kommt aus der Deckung raus mit dem Vater im Rücken allerdings. Und das kostet ihn erstmal. Es kostet ihn seine Freunde, seine Beziehungen, seine Glaubwürdigkeit, denn er wird als Gotteslästerer beschimpft und es kostet ihn sein irdisches Leben erstmal. Und uns, was bringt uns das, dass er das so gemacht hat? Uns bringt es, dass wir einen Felsen haben in der Brandung unseres Lebens, einer, der nicht verrückbar ist, steht in der Bibel. Ein Jesus, der verlässlich ist, der sich nicht scheut, Position zu beziehen, auch wenn es sein Leben kostet und seinen Ruf und seine Freunde und seine Beziehung. Und er lässt keinen Zweifel an dem, wer er ist. Und somit bietet er sich an, uns als Orientierungshilfe schlechthin. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen abstrakt. Seid ihr noch alle da? Ja, ist gut. Also Achtung, ein bisschen. Kraft dieses Ich-Bin-Wortes, was er da sagt, und dass er nicht ein Weg zu Gott ist, den wir bewältigen können, bis wir dann bei Gott sind. So kämen wir nämlich niemals bei Gott, dem Vater, an. Weil im Römerbrief steht, dass wir durch die Sünde getrennt sind von Gott. Für immer. Und Jesus sagt, er ist der Weg, weil er alleine die Versöhnung ist für unsere Sünden. And that's the way why. Deswegen ist Jesus der Weg und deswegen sagt er das auch so. Ich bin der Weg und nicht ein Weg. Und er sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, außer durch mich. Und deswegen sagt er auch, er ist die Wahrheit und er lehrt nicht, wie viele Religionen oder wie viele Weltanschauungen Wahrheiten über Gott und über Menschen, sondern die Wahrheit in der Einzahl. Also sozusagen die wirkliche Wirklichkeit, wenn man es etwas noch abstrakter sagen wollte. Ich habe so einen Aufkleber auf meinem Koffer im Geschäft, so mein Arbeitsmaterial, da steht immer drauf, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Führt zu sehr spannenden Diskussionen. Also Jesus ist die wirkliche Wirklichkeit. Und Jesus sagt, dass wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir den Vater. Weil ja hier auch, die, wenn ihr das mal lesen wollt, noch Johannes 14, Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus. Dann sind wir zufrieden. Der Philippus hat total gecheckt, okay, also wenn wir das kapiert haben mit dem Vater, dann brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir auch keine Fragen mehr stellen und dann haben wir alles kapiert. Aber das haben wir eben, wir haben ihn noch nicht gesehen und deswegen fällt es uns auch schwer, das alles so zu begreifen. Und, aber wenn wir das, wenn Jesus uns das zeigt, also quasi Vorhang auf, der Vater, und dann ist alles gut. Dann endlich. Das, ich will dem Philippus nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist der Punkt. Und mir geht es doch oft auch so, Mensch, wenn ich es doch einmal nur kurz den Himmel sehen könnte, so geschwind, was da läuft, dann kannst du gleich wieder den Vorhang zumachen. Ne? Und dann ist Jesus enttäuscht und sagt, Mensch, ey, was soll ich denn noch machen? Was soll ich noch sagen? Was soll ich noch tun? Wie soll ich noch euch was vorleben? Ich habe euch doch den Vater gezeigt. Und Jesus sagt, wenn ihr mich anguckt, dann seht ihr den Vater. Und deswegen, also wir sehen diesen lebendigen Gott in Jesus. Und wer ist das? Der ist der, der das Leben gibt. Jesus ist das Leben. Und das ist nicht nur was er zeigt und vermittelt, sondern der ist in uns drin. Wenn wir uns entscheiden, ihm hinterher zu laufen und sein Nachfolger zu sein, hat er gesagt, dann wird er in uns wohnen. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen abstrakt. Und manchmal wäre so eine Gender-Blender-Geschichte einfacher. Dann müssen wir uns nicht so viel komische Gedanken machen. In Johannes 5, Vers 12, da steht, wer Jesus glaubt, der hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Schon wieder so eine Positionierung, die notwendig ist. Eine Meinung haben. Glaube ich es? Glaube ich es nicht? Und das kann eben, glaube ich, doch ganz schön Druck erzeugen. Vor allem, wenn man nicht gerade so ein Superhero im Glauben ist oder ein Hulk.
Sei es mir egal, was andere von mir denken. Jesus, the way, the truth and the life.
Es ist halt nicht jeder so. Und manchen wackeln dann halt die Knie. Mag wohl sein. Oder mancher sagt, Gott ist Liebe. Trocknet sich zu Hause die Schweißperlen und denkt, oh Mann, da fehlte noch ein bisschen was, aber ich habe mich nicht getraut. Glauben kann ganz schön Druck machen und anstrengend sein und positionieren auch. Also, jetzt denkt ihr vielleicht, naja, Silke, du mit deiner großen Gosch, gell, und deinem Selbstwert, das ist ja kein Problem. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich schwärze mal wieder aus meiner Realität und meinem Nähkästchen, das bleibt ja unter uns, gell. Da hatte ich doch neulich so einen Impuls so innen und es war ein Mitarbeiter von uns, der wurde von einer hohen Position in eine andere Position versetzt. Und man wusste nichts Genaues, alles, aber offiziell, ja, ist schon alles in Ordnung so. Und ich dachte mir so, dem geht es bestimmt nicht so gut. Und wir haben einen Gebetskreis im Geschäft und dann haben wir für den gebetet. Ich weiß nach wie vor nicht, was da jetzt passiert ist, geht mich auch nichts an, aber irgendwie hatte ich ihn auf dem Herzen. Und dann habe ich ihn beim Mittagessen gesehen, da saß er alleine beim Mittagessen. Und ich dachte mir, jetzt gehe ich zu ihm hin und frage ihn, wie geht's ihm? Ohne Witz, ich habe mich nicht getraut. Dann bin ich da an dem Tisch vorbeigelaufen und dann bin ich nach Hause zum Feierabend. Denn ich habe ja noch Hunde und die müssen raus, Hund 1. Auf jeden Fall fühlte ich mich nicht gut, denn eigentlich wollte ich wissen, wie es ihm geht und ich wollte ihm sagen, dass wir in unserem Gebetskreis, von dem ja die ganze Firma auch weiß, weil wir das dann schon immer mal wieder öffentlich machen, dass wir für ihn beten, dass es ihm gut geht. Nur 2 Tage später dachte ich, okay, nee, also. Und da saß er wieder und dann habe ich mich gehulkt und dann bin ich hingesessen und habe mit ihm ein Gespräch angefangen. Was komisch ist eigentlich, weil ich habe mit ihm eigentlich sonst auch nichts zu tun. Aber ich dachte, nee, ich habe es beim ersten Mal versemmelt und jetzt mache ich das. Und ich glaube, es ging eher so um meinen Mut. Was er jetzt da damit anfangen kann, weiß ich nicht so genau. Er war etwas erstaunt, aber gut, jetzt weiß er es. Und wie meine Freundin zu sagen pflegt, jetzt Corners verlesen. Er weiß also jetzt, wir beten für ihn. Und also mir passiert das auch. Und diese Positionierung, ja, ist nicht so ganz einfach. Ihr könnt euch aber darauf verlassen, wenn das ein Thema ist, was euch beschäftigt, dass der Heilige Geist dezent penetrant in euch wirkt und er wird euch Gelegenheiten schenken, wo man da ran kann. So, in der Bibel, im Psalm 118, Vers 22, da steht schon was von einem Eckstein. Ein Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Ein Eckstein. Schön verpixelter Eckstein. So. Dieser Eckstein, der wird auch das Haupt der Ecken genannt. Und der gab früher so gab den Gebäuden seine Form und Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Das wurde so über den Eckstein gebaut. Der Eckstein, der trägt das ganze Gewicht von unserem Haus und ist gleichzeitig nicht verrückbar. Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild. Im 1. Petrus 21, Vers 7, da steht es dann nochmal mit dem Eckstein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Es geht hier um Jesus. Es ist unklug, wenn man den Eckstein weglässt. Also, weil das Haus ist dann nicht stabil. Und dann habe ich noch gedacht, naja, und reinziehen tut es auch. Aber der Gerd hat gesagt, das stimmt nicht immer, dass es dann reinzieht. Aber auf jeden Fall ist das Haus nicht stabil. So. Und das ist auch so, wenn man sich dran stößt, ja, dann kann man sich furchtbar die Zehen anhauen. Und es tut so saumäßig weh, wenn man sich an so einem Stein die Füße anhaut. Hat das schon mal jemand erlebt? Junge, und? Lauft ihr dann noch so durch die Welt? Oder ist das eher ein Humpeln? Und es ist echt, man humpelt so durchs Leben, wenn man sich an dem Eckstein stößt. Positionierung gibt meistens entweder Respekt oder Ablehnung. Was gerade so in der Welt läuft, das scheint mir auch etwas konträr. Es irritiert mich auch, wie das so läuft. Diese Sprachregelungen, die es da jetzt gibt, also bei uns im Blättle, gell? Da suchen sie für eine Kindertagesstätte, da suchen sie eine Erziehungskraft, in Klammern W-M-D. Ja, D, ich dachte, D? Ja, D für divers, also was halt sonst noch so gibt. Ja. Also, ja, aber was dahinter steckt, ist nur nicht zu konkret werden, so damit sich einfach jeder überall wiederfindet. Und ja, spannend finde ich, dass wir könnten ja jetzt schon anfangen, dann würden wir die Zeit vielleicht etwas vorantreiben. Wir entwickeln einfach eine Religion, so, ne, die irgendwie so ist, dass jeder dem zustimmen kann. Ich glaube, dass das hier schon, dass es schon manche Leute gibt, die sich das gut ausdenken. Und dann haben wir einfach endlich Frieden. Dann hört diese Querelen auf, bist du jetzt Moslem, bist du Christ, bist du Hindu, ist doch wurscht. Täuscht mich das oder klingt das so, wie Johannes das gesehen hat im letzten Buch der Bibel? Irgendwie, ja. Also wenn ihr jetzt nicht wisst in Zukunft oder fragt euch, was D ist, es heißt divers. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr männlich oder weiblich seid, dann meldet ihr euch halt auf divers und dann ist das auch okay. Es ist doch total komisch. Weil andererseits verlangt die Welt, dass die Kirchen zum Beispiel, dass sie sich konkret äußern zu politischen Fragen. Was nun? Divers oder nichts sagen oder doch was sagen, aber dann ist, ach, ist das doch ein bisschen merkwürdig, was hier so läuft. So wischiwaschi, dass uns Hören und Sehen vergeht und keiner mehr weiß, wo er stehen soll. Das ist das eine, aber dann möchten sie gern klare Aussagen haben. Positioniert euch mal, Kirchen. ICF, positioniert euch mal. Um eine Position zu vertreten, ist es immer ganz gut, dass man weiß, woher man autorisiert ist. Und hier habe ich eine ganz, ganz gute Nachricht für alle, die Jesus hinterherlaufen. Wenn du Jesus in dir hast, und hör dir da nochmal den Podcast von Mike am Sonntag an, so schwer ist es gar nicht, Wenn du Jesus in dir hast, hast du den Geist Gottes in dir. Es wird wieder ein bisschen abstrakt, merkt ihr es? Aber gut, haltet durch. Wenn ihr Jesus in euch habt, habt ihr den Geist Gottes in euch. Denn der Jesus als Person ist hier nicht in mir drin. Okay? So, Jesus ging zum Vater und hat uns seinen Heiligen Geist dagelassen. Und dieser Heilige Geist ist in mir. Also ist der Geist Gottes in mir. Und Kraft dieser dadurch mir verliehenen Autorität kann ich hier stehen und sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater außer durch ihn. Und die Atmosphäre ändert sich, das kann ich euch sagen, ob ihr es wollt oder nicht. Sobald dieser Name Jesus ins Spiel kommt, ändert sich die Atmosphäre. Und auch in der unsichtbaren Welt ist es wichtig, diese Positionierung zu wissen, wo steht denn der Rainer? Hopp oder top, was will er denn? Ist er divers oder ist er weiblich oder männlich? Weiß ich nicht, bis er es nicht gesagt hat. Der Rainer könnte auch denken, ah, ich bin divers. Divers ist auch gut. Da tue ich keinem weh, ich verstehe meine Frau besser und kann mit dem Fritz ein Bier trinken gehen, ist alles super. Okay, es macht vielleicht Stress, dieses Positionieren. Aber dann fällt mir ein, Mensch, Jesus hat auch heftig viel Stress gehabt, oder? Die Ostergeschichte, die ist voller Stress. Aber er hat dem nicht nachgegeben. Bist du der Sohn, bist du der König der Juden? Und er sagt, du sagst es. Er lässt da auch ab einem gewissen Punkt keinen Zweifel mehr dran, wer er ist. Eure Rede sei ja ja oder nein, nein, alles andere ist von übel, ist mir dann auch noch eingefallen. Ich dachte, ja, das ist auch hilfreich für meinen Alltag. Wischiwaschi-Gedöns, nein, ich weiß nicht, vielleicht. Kommt die vier Kinder vom Rainer, die fünf, sagen, Papa, darf ich ein Schokolädchen haben? Und Rainer sagt, wollte ja, nein, vielleicht, es könnte eventuell sein. Da kommen die nicht weit in der Erziehung. Wie einfach ist es, wenn der Rainer sagt, ja, kommen Sie, essen, danke. Rainer sagt nein, gut, dann können Sie es nochmal versuchen, aber wenn er beim Nein bleibt, ist es Nein. Dann wissen Sie auch, wo Sie dran sind. Und so hat Jesus gelebt und gehandelt und gesprochen. Und wie sehr nerven uns eben auch unsere Mitmenschen oder vielleicht wir uns selber, wenn wir nicht klar Positionen beziehen können. Und da meine ich jetzt nicht nur im Glauben, sondern ich meine so generell so im Leben. Und jetzt kommt das ultimative Hundebeispiel. Du hast mich herausgefordert. Ich habe jetzt ja noch so einen zweiten Großen und die wiegt die Hälfte von mir. Und es ist so, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, dann weiß sie es. Und zwar ratzfatz. Und dann bin ich da, wo ich vielleicht überhaupt nicht hin will, nämlich irgendwo in der Kuh, Wiese. Sie wollte dahin, aber ich nicht. Aber ich war unentschlossen. Ich habe ihr nicht gesagt, wo es lang geht. Also es ist tatsächlich was. Kann ich nur jemandem empfehlen, wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich so zu entscheiden, schafft euch einen Hund an und der wird es euch beibringen, dass ihr klar seid, dass ihr wisst, wir gehen jetzt geradeaus, wir gehen jetzt nach rechts, wir gehen nach links. Das ist echt eine coole Sache. Ich lerne das tatsächlich auch für meinen Alltag noch mehr, deutlich zu sein. Es trainiert mich jeden Tag. Und so habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, regelrecht zu trainieren und einzuüben, Jesus mit ins Spiel zu bringen, auf jeden Fall. Bei den Gesprächen über den Glauben kommt der Name Jesus immer drin vor. Und am Anfang Blut und Wasser geschwitzt. Und inzwischen, mein positiver Erfahrungswert ist tatsächlich der, es kommt mir nicht mehr in die Tüte, über den Glauben zu sprechen, ohne den Namen Jesus zu erwähnen. Denn die Atmosphäre ändert sich, so oder so. Und da wissen die Leute, wo sie dran sind. Und ich weiß auch, wo sie dran sind. Ich spüre das schon, wie die Atmosphäre sich ändert. Also es ist okay, es gibt wieder eine neue Gesprächsgrundlage. Wir können das trainieren und das möchte ich euch empfehlen, wenn es da Animositäten gibt, so in euch, wo ihr sagt, ach, ist mir doch zu heikel. Trainiert es, nehmt es euch vor. Und es ist wirklich, es gibt ein Happy End. Ihr wollt es nachher überhaupt nicht mehr ohne machen, weil das ist so wichtig, weil Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und nicht ein Gender-Blender-Weg. Den gibt es. So nicht. Wir brauchen Jesus, um zum Vater zu kommen. Und er ist dieser Eckstein, der Stabile. Und auf den können wir uns auch draufstellen. Wir sagen, Jesus, fühlt sich vielleicht blöd an manchmal oder man kriegt einen Föhn. Ja und? kriege ich halt einen Föhn. Ist auch nicht so schlimm. Ist das der Herr, der da anruft? Oh, schade. So, ihr Lieben, ich bin schon fertig. Ich habe extra meinen Wecker mitgebracht und habe nicht drauf geguckt. So, ich möchte euch noch einen Satz mitgeben von Corrie ten Boom. Und das finde ich ganz gut. Da sagt sie, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und damit kann man doch leben, oder? Und wenn jetzt einer Minimaus ist von euch, so, dann betet einfach vorher und sagt, Herr, gib mir Mut, mich zu positionieren. Gib mir Mut, deinen Namen zu sagen und zu bekennen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch kommt für den Rest. Schiedigol, was haben wir zu fürchten? Einen schlechten Ruf, naja, den hatte Jesus auch. Dass wir jetzt ans Kreuz genagelt werden, ist jetzt noch eher unwahrscheinlich. Also, nur Mut. Und ich wünsche euch viele, viele schöne Trainingseinheiten nächste Woche. Amen.